Moin Moin Logistik und herzlich willkommen. Heute eine besondere Sendung, unser erstes großes Thema. Ich, du, wir, soziales Engagement. Wir wollen zum Jahresende innehalten und ganz besonderen Menschen für ihr soziales Engagement danken. Man mag sich fragen, was hat das denn mit Logistik, dem Mittelstand oder Digitalisierung zu tun? Und die Antwort ist einfach, nämlich alles. Unsere Gesellschaft ist nämlich mehr als Wirtschaft, sie ist mehr als Politik. Sie umfasst uns alle, unser Leben, unsere sozialen Verknüpfungen, unsere Gegenwart und Zukunft. Sie sorgt dafür, dass wir uns in unserem Land wohlfühlen. Sie sorgt dafür, dass wir ohne existenzielle Ängste durchs Leben gehen können. Denn wir wissen, sie sind da. Die Retter in der Not, die Rettungssanitäter und Ärztinnen, die Pfleger und Betreuerinnen, die Feuerwehrfrauen und die Helfer in den Katastrophenschutzorganisationen. Aber auch die Trainerinnen und Trainer in den Sportvereinen, die für uns, unsere Kinder und auch für unsere Jugendlichen das ganze Jahr Möglichkeiten bieten, sich selbst zu verwirklichen und Teil eines Teams zu sein, also Gemeinschaft zu erleben. Und auch wenn alle Stricke gerissen sind, alle Kämpfe vorbei sind und man nicht gewinnen konnte, ist jemand da. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Hospizen und auf den Palliativstationen. Mit einigen dieser Menschen wollen wir heute sprechen und uns für ihr soziales Engagement bedanken. Deshalb begrüße ich heute, moin moin, Frau Christiane Schüttekopf vom Kinderhospiz Sternbrücke.
Hallo, moin moin.
Moin moin, Marcel Knorki vom Technischen Hilfswerk in Hamburg-Wandsbek.
Moin moin, Merlin.
Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und uns von eurer Arbeit berichtet. Christiane, laut Deutschem Hospiz- und Palliativverband gab das Jahr 2016, das sind so die aktuellsten Zahlen, die ich finden konnte, 1500 ambulante Hospizdienste, 236 stationäre Hospize und 300 Palliativstationen. Ich habe dann auch herausgefunden, dass es seit 2017 eine andere Abrechnungsrichtlinie gibt und dass also dort auch deutlich mehr Palliativstationen heute im Land sind. Aber wir wollen heute über die im Mai 2003 eröffnete Sternenbrücke sprechen.
Genau, ein Kinderhospiz.
Ein Kinderhospiz, genau. Ein wesentlicher Unterschied ist nämlich, dass es bei euch darum geht, wie euer Motto ja auch lautet, ne, wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben. Was bedeutet das für euch? Wie lebt ihr dieses Motto?
Naja, auch wenn Kinder unheilbar erkrankt sind, ist trotzdem alles auf das Leben gerichtet, das diesen Kindern noch bleibt. Und die Kinder, die zu uns kommen, immer mit ihren Familien, mit den Geschwisterkindern, sind Kinder, die Stoffwechselerkrankungen haben, Muskelerkrankungen haben und über einen langen, langen Zeitraum schwerst pflegebedürftig sind. Und da kann die Familie einfach immer wieder Unterstützung brauchen beim Leben. Die Eltern brauchen Kraft, die müssen Kraft tanken, damit sie diese lange Zeit gut zu Hause verbringen. Und wie ein Vater einmal sagte, die Oasen in der Sternenbrücke, die Wochen, die diese Familien auf dem sehr langen Krankheitsweg in der Sternenbrücke verbringen können, sind die Oasen für die Familie, für die erkrankten Kinder, für die Mütter und Väter und für die Geschwisterkinder.
Eure Arbeit ist ja auf der einen Seite voll wirklich tiefem Sinn. Bei der Recherche und in den Vorgesprächen haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Das ist ja emotional nur extrem fordernd. Wie geht man damit um als Helfer, als Mitarbeiter?
Ich glaube, einerseits holen uns die Kinder immer wieder ab. Die Kinder, die einfach jetzt und heute leben wollen, die jetzt ein Wettrennen machen wollen. Und wenn es im Rollstuhl ist, dann ist es im Rollstuhl. Aber es wird ein Wettrennen gemacht. Und andererseits haben wir Mitarbeiter in der Sternenbrücke zutiefst akzeptiert, dass diese Kinder diese Grenze in ihrem Leben haben. Wir kämpfen nicht mehr dagegen an, sondern wir kämpfen vielmehr dafür, dass bis das Leben an diese Grenze gerät, dann es doch möglichst viele schöne Tage geben soll. Und das macht ganz viel Kraft frei. Das kann ich für mich persönlich sagen, dass wenn ich nicht immer wieder mich damit beschäftige, wie kann es nur möglich werden, dass dieses oder jenes Kind geheilt werden kann. Das wäre natürlich wunderschön, gar keine Frage. Aber die tägliche Arbeit zeigt vielmehr, was kann ich dafür tun, damit es bis dahin eine Zeit hat, die wir als lebenswert bezeichnen können, die Würde mit beinhaltet, die auch Kinder und Erwachsene in einem Kinderhospiz leben wollen.
Und wie muss man sich so einen Tag bei euch vorstellen? Weil das ist ja, der Tod ist in unserer Gesellschaft kaum noch existent. Also natürlich weiß jeder, dass seine Zeit irgendwann gekommen oder kommen wird, aber es wird wenig thematisiert. Wir beschäftigen uns wenig mit Trauerarbeit, es sei denn, es erwischt uns irgendwann mal. Und deswegen ist natürlich auch die Beschäftigung mit der Arbeit eines Kinderhospizes natürlich so, dass man das eigentlich schnell wegblendet. Man sagt natürlich dann immer, ja, ist wichtig und ist auch eine tolle Arbeit und das stimmt ja auch, aber man beschäftigt sich nicht mehr darüber. Wie müssen wir uns die Arbeit da eigentlich vorstellen? Wie sieht so ein Tag im Hospiz aus?
Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Du hast so viele schöne Dinge in deiner Einleitung gesagt und ganz doll aufmerksam war ich bei dem Wort Gemeinschaft. Die Familien, die zu uns kommen, leben in aller Regel in einer Umgebung, in der sie die einzige Familie sind, die betroffen sind von so einem schweren Lebensweg, die ein unheilbar erkranktes Kind haben, die sich täglich mit Fragen beschäftigen, die für andere Familien gar keine Rolle spielen. Wie Rollstühle, wie behindertengerechter Umbau eines Hauses, wie Rampenbau, wie sie brauchen ein größeres Auto, weil der Rollstuhl größer geworden ist, weil das Kind wächst. Lauter Fragen, die den Alltag enorm beschwerlich machen, ganz abgesehen von den großen Fragen, die die Familien natürlich auch beschäftigen. Wenn sie in die Sternbrücke kommen, kommen sie in gewisser Weise in eine Gemeinschaft mit anderen Eltern, die einen ähnlichen Lebensweg haben, weswegen sie sich plötzlich nicht mehr erklären müssen. Sie müssen auch nicht sagen, warum sie heute traurig und morgen vielleicht wieder glücklicher sein können. Die plötzlichen Krisen, die die Kinder haben, sind etwas, was das Familienleben immer wieder prägt und auseinanderreißt, manchmal auch, weil es einfach so sehr zehrt an den Nerven, diese tägliche Pflege und die Mühsal auch dieser täglichen Pflege. Insofern sind die Tage bei uns ganz darauf ausgerichtet, dass wir uns eigentlich jeden Morgen fragen, was können wir tun, damit ihr als Familie am Abend sagt, es war ein schöner Tag für uns. Weil wir aus vielen Jahren der Arbeit mit den Familien und der Begleitung der Familien so oft erlebt haben, Erinnerungen sind irgendwann der einzige Schatz, der sozusagen bleibt. Bilder, Gefühle, all das, was die Familien in sich tragen. Und diese Erinnerungen müssten ja irgendwann mal gegenwärtige Ereignisse gewesen sein. Und das wollen wir versuchen mit zu helfen, zu gestalten, die Familien erleben zu lassen, schöne Momente kreieren. Und zwar immer in der Gemeinschaft, eben ganz wichtig, auch der Familie. Denn das stärkt das Familienleben. Wenn wir was Schönes miteinander erleben, das kennen wir alle aus unseren Familien, Freundeskreis. Gemeinsam, zusammen Erlebtes kann uns enorm zusammenschweißen. Das ist auch ganz wichtig, wenn man so viele Jahre ein so hartes Leben miteinander versucht, irgendwie zu wuppen, sage ich mal. Und diese gemeinsamen Erlebnisse können einen dann tragen über die Zeit, aber, was ich eben meinte, auch später als Erinnerung so wichtig werden, weil wenn ich dann an ein Kind denke, was ich ganz doll geliebt habe und wo Abschied und Verlust ganz vorne anstehen und wenn ich dann plötzlich mich an etwas erinnere, was ein wahnsinnig schönes Erlebnis war mit diesem Kind, dann kann das in das Gefühl des Abschieds und des Verlustes so etwas reinbringen, wie auch, wie schön, dass wir das erlebt haben. Und schon habe ich ein Lächeln eigentlich im Gesicht und ein schönes Gefühl, ein warmherziges Gefühl. Und das kann helfen auf dem Weg, dann irgendwann einen Weg in ein Leben zu finden, wie die Eltern immer sagen, mit dem Kind im Herzen.
Das ist schön ausgedrückt. Nun ist es ja so, dass ihr ja nicht nur, sagen wir mal, aktive Jugend- und Familienarbeit macht, sondern da ist ja auch ein großer Anteil an Pflegeaufwand, der bei schwer erkrankten Menschen ja nun schlussendlich mal anfällt. Wie ist das da eigentlich bei euch im Team also wie seid ihr da eigentlich aufgestellt? Gibt es Leute, die nur für die Pflege zuständig sind und Leute, die nur für die Betreuung zuständig sind? Oder wie muss man sich das so vorstellen?
Ja, das ist ganz gewiss das Herz der Sternbrücke, dass es eine hochprofessionelle, wirklich sehr gute Pflege geben muss. Das sind Kinderkrankenschwestern und Pfleger, auch Krankenschwestern und Pfleger, also für die jungen Erwachsenen. Nur wenn die Pflege großartig ist, wenn die Pflege die Eltern vertrauen lässt in unserer Arbeit, können auch die Eltern überhaupt vielleicht sich mal zurücklehnen und sagen, wow, ich kann jetzt einfach mal in Ruhe ein Buch lesen oder ich kann mal mich dem Geschwisterkind zuwenden. Ich habe Kraft, etwas anderes zu tun, Zeit, etwas anderes zu tun. Dafür muss als allererstes gewährleistet sein, dass das erkrankte Kind in guter Obhut ist. Und dieses Vertrauen müssen wir uns bei den Eltern durchaus in den ersten Aufenthalten erwerben. Die gucken dann schon ganz genau. Das ist ja ganz klar, sie sind sonst rund um die Uhr um ihr Kind. Und plötzlich sollen sie es, und wenn auch nur stundenweise, in andere Hände geben. Da wollen sie natürlich sehr genau wissen, dass das Hände sind. Die wissen, was sie tun müssen. Und diese Krankheiten der Kinder sind auch einfach tückisch. Da gibt es Fieberkrämpfe, plötzliche epileptische Anfälle. Viele unserer Kinder sind auch ab einem gewissen Zeitpunkt ihrer Erkrankung künstlich beatmet, manchmal nur nachts und sonst aber auch vielleicht 24 Stunden. Das heißt, sie müssen einfach sehr gut beobachtet werden, genau beobachtet werden. Und dafür ist eben im Herz der Sternbrücke sozusagen eine hochprofessionelle Pflege zuständig, die gleichzeitig ganz liebevoll sein muss. Das ist natürlich ganz wichtig und das macht auch bestimmt das Klima und die Atmosphäre in der Sternbrücke aus. Und dann kommen viele andere Bereiche noch dazu. Wir haben anders als in Erwachsenenhospizen zum Beispiel auch Ärzte vor Ort. Ärzte sind ja in Hospizen nicht vorgesehen, weil sie einen heilenden Auftrag haben. Und im Hospiz geht es nicht um Heilung. Aber wir brauchen sie, weil wir in dieser Entlastungspflegeaufenthalte eben auch dazu dienen, die Kinder gut kennenzulernen, ihre Erkrankungen genau zu beobachten, sie gut einzustellen, medikamentös. Und da reicht es nicht, wenn ab und zu mal ein Arzt vorbeikommt. Insofern ist für uns diese ärztliche Versorgung ganz wichtig. Dann sind natürlich Seelsorger da. Und wir haben pädagogische Mitarbeiter, die sich um Geschwisterkinder kümmern, ganz viel. Dann haben wir Sozialrechtler, die den Familien helfen bei den vielen Anträgen, die sie so im Laufe der Jahre zu stellen haben. Die haben ja auch mit einem unglaublichen Papierkram zu kämpfen. Also das sind so die kleinen Details, aber es ist eben schon, wir alle wissen, wie mühsam es ist, Formulare auszufüllen. Und was die Familien da manchmal leisten müssen, ist unglaublich. Da gibt es dann zwei Sozialrechtler an der Seite der Familien, die den Familien helfen können dabei. Und so reiht sich der eine oder andere Beruf sozusagen noch an, rund um die Familien, um ihnen einfach die Aufenthalte so schön wie möglich zu gestalten. Natürlich haben wir auch eine Küche und da wird ganz lecker gekocht. Schließlich sind die Familien ja bei einem Entlastungspflegeaufenthalt zum Beispiel einfach mal 2 Wochen bei uns vor Ort und da wird auch gefrühstückt und da gibt es ein Mittagessen und das muss alles vorbereitet und gemacht werden und ist auch ganz wichtig, weil es zu einer großen Gemeinschaft dazugehört.
Was würdest du jetzt sagen, sind eigentlich die größten Probleme während eurer täglichen Arbeit? Was sind so die großen Herausforderungen, vor denen man immer wieder steht?
Ich glaube, das allergrößte Problem kommt ganz von außen und ist der Pflegenotstand, der ein Problem im gesamten Land ist. Für uns in der Sternenbrücke ist es dann ein Problem, wenn eine Situation auftreten könnte, dass wir nicht genug Zeit haben für die Kinder. Denn die Basis unserer Arbeit ist, dass wir genug Menschen sind und diese Menschen genug Zeit haben, um sich jedem Kind und jedem Geschwisterkind gut zuwenden zu können. Das ist das Allerwichtigste. Probleme, ich würde sagen, natürlich haben wir jeden Tag eigentlich mit Familiensituationen zu tun, die man unter anderen Umständen vielleicht auch als problematisch bezeichnen könnte. Ich finde zum Beispiel sehr ergreifend, jedes Mal wieder zu sehen, wie viele Menschen in diesen Familien Schuldgefühle haben. Eigentlich jedes Familienmitglied. Die erkranken Kinder, weil sie so krank sind. Die Eltern, weil sie sich natürlich sowieso rund um die Uhr verantwortlich fühlen für ihre Kinder. Geschwisterkinder, weil sie oft voller Wut sind, dass sie oft in die zweite Reihe treten müssen. Und wenn sie diese Wut nicht irgendwann irgendwie loswerden, richtet sie sich gegen sie selbst, dann werden sie womöglich aggressiv oder so. Also ich würde Probleme in unserem Umfeld eher als solche bezeichnen, dass wir gucken, wo liegen die Probleme, die für die Familien ganz gravierend sind und wie können wir Abhilfe schaffen? Was können wir tun, damit dieser Weg ein bisschen leichter werden kann für sie?
Wie können andere Menschen euch unterstützen?
Oh, da gibt es so viel. Da gibt es so viel zu tun. Wir haben ja zum Beispiel auf unserer Website eine Wunschliste, weil unsere Pflegekräfte und unsere Pädagogen immer wieder neue Ideen haben, was sie alles machen könnten mit den Kindern und brauchen Material dafür oder Eintrittskarten für Hagenbecks Tierpark oder Konzertkarten. Das sind so Sachspenden, die uns helfen dabei, diese Aufenthalte der Familie im Rahmen der Entlastungspflege schön zu gestalten. Dann sind wir natürlich auf Spenden angewiesen. Das ist ja auch ein großer Teil unserer Bemühungen tatsächlich. Wir haben 60% der Kosten können wir abdecken über die Kranken- und Pflegekassen des täglichen Bedarfes und 40% müssen wir über Spenden finanzieren. Das ist eine ganze Menge Geld, was wir da täglich brauchen, damit die Familien selber keinen Beitrag leisten müssen. Das ist das Ziel natürlich. Wir wollen nicht, dass finanziell schlechter gestellte Familien nicht zu uns kommen könnten, nur weil sie diesen Beitrag womöglich nicht leisten können. Das heißt, für die Familien muss es kostenlos sein, möglichst. Dann kann man uns auch unterstützen, indem man so eine Sendung macht zum Beispiel, weil, da hole ich noch mal ganz kurz ein bisschen aus, weil ein ganz gravierendes Problem für Familien, die zu uns kommen, ist die Isolation, in der sie leben. Und das hängt ganz viel damit zusammen, dass Themen, die die Familien betreffen, nicht Themen in unserer Gesellschaft sind, sondern die Menschen einfach einen Schreck bekommen, wenn sie das hören. Die Menschen in aller Regel auch einen Schreck bekommen, wenn sie Kinderhospiz hören und denken, oh Gott, da kann man nichts mehr tun. Und wir hingegen haben aber das Gefühl, man kann ganz viel tun, man kann ganz viel helfen. Das kann man aber nur, wenn man die Herzen öffnen kann, und das kann man nur, wenn man nicht vor Schreck eigentlich sich abwenden muss, weil man einen Umgang mit dem Thema Tod und gerade dem Thema Tod von Kindern fürchtet, was nur zu verständlich ist, aber was natürlich für unsere Familien immer wieder, sie sich ja geradezu aussätzig fühlen lässt in bestimmter Umgebung, wenn es dann eigentlich nur um jung, fit, schön, erfolgreich, dynamisch und ich weiß nicht was geht, alles Worte, die in deren Leben nicht viel Platz finden, wir auch.
Das stimmt. Ich hatte jetzt so über verschiedene Netzwerke, ob das jetzt der Verband der Familienunternehmer ist oder Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns hier in Hamburg, ja auch viele Gespräche mit Unternehmern, und da ist die Bereitschaft, anderen Leuten zu helfen, schon extrem groß. Ist das denn auch so ein Thema, dass sich Handwerker auch bei euch melden können und sagen können, ich bin Elektriker, wenn ihr mal was braucht oder wenn ihr mal was renoviert oder so, sagt einfach Bescheid. Also diese Sachleistung im Sinne von die Dienstleistung an sich zu erbringen als freiwilliger Helfer, ist das auch ein Thema?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben natürlich gerade bei handwerklichen Leistungen da immer eine große Planungssorgfalt zu gewährleisten, weil wir eben immer ein Haus voller Menschen haben. Das heißt, wir können nicht sagen, geht mal kurz beiseite, wir haben heute gerade einen Handwerker und können jetzt mal ein paar Sachen machen. Sowas müssen wir sehr genau planen eben. Tun wir auch in bestimmten Abständen, aber handwerkliche Leistungen sind natürlich sind sehr willkommen. Wir haben auch Gärtnerbetriebe, die uns helfen in unserem auf dem großen Grundstück, was ja auch in gewisser Weise irgendwie schön gehalten werden muss. Wir haben ja sowieso ganz, ganz viele ehrenamtliche Mitarbeiter, auch über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter, die in allen Bereichen helfen. Also Hilfe ist überall willkommen.
Und mehr als 80.000 ehrenamtliche Helfer hat das Technische Hilfswerk deutschlandweit. Das Technische Hilfswerk leistet technische Hilfe, Gefahrenabwehr und ist für die Notversorgung der Bevölkerung zuständig. Mehr als 1,2 Millionen Stunden sind für Übungen im letzten Jahr, aber auch für Einsätze und Hilfeleistungen geleistet worden. Und insgesamt, das THW ist jetzt eine Bundesoberbehörde im Bundesinnenministerium, dem also unterstellt. Das ist also schon eine staatliche Organisation, wird aber maßgeblich getragen von, wie gesagt, 80.000 ehrenamtlichen Helfern und davon fast 16.000, 17.000 Jugendlichen. Einer von diesen Helfern ist heute hier, das ist Marcel. Und Marcel, was bedeutet es, Helfer im THW zu sein?
Ja, was bedeutet es, Helfer im THW zu sein? Ich denke, dass es in erster Linie nicht anders ist als in anderen ehrenamtlichen Ämtern oder Vereinen halt. Man opfert erstmal einen Teil seiner Freizeit für andere. Dieses Opfern klingt jetzt irgendwie vielleicht hart, aber es ist es gar nicht, weil gleichermaßen zieht man natürlich auch sehr, sehr viel Energie da hinaus. Also man bekommt ganz viel zurück, Wertschätzung, Kameradschaft und Sonstiges. Das Besondere beim THW oder halt auch bei Freiwilligen Feuerwehren oder dergleichen ist natürlich, dass man in Gebiete geht oder in sich Gefahren nähert, denen man sonst fernbleiben würde, wäre man zivil unterwegs. Das ist natürlich schon der Unterschied zu so einer Katastrophenschutzeinheit. Man bekommt aber auch diverse Lehrgänge, also Möglichkeiten, sich handwerklich, fachlich weiterzubilden, immer auch Mehrwert für die Arbeit vielleicht. Und ja, es ist halt auch letztlich so, 95% unserer Arbeit besteht darin, zu üben für das, was hoffentlich niemals eintritt. Die anderen 5% sind dann die Einsätze, und die sind gefühlt halt natürlich immer genau dann, wenn es nicht passt. Das ist während der Arbeitszeit oder nachts oder wenn man mit der Familie gerade zum Essenstisch geht, dann wenn natürlich in der örtlichen Gefahrenabwehr, wo wir auch mit eingesetzt werden, die Berufsfeuerwehr irgendwann auch an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, das ist dann natürlich der Zeitpunkt, wo wir dann halt ins Spiel kommen. Aber das Gute irgendwo am Katastrophenschutz ist halt, anders als bei der Freiwilligen Feuerwehr, sind wir nicht so häufig im Einsatz. Es ist also Planbar ist es nie, aber es ist besser planbar, auch für Beruf, Studium oder sonstiges. Wenn wir dann aber gerufen werden, ist es oftmals dann für länger.
Also dauert, bis ihr kommt, aber dann bleibt ihr auch.
Dann bleiben wir auch. Dann wird man uns nicht so schnell wieder los.
Wie viele Einsätze hat man so als Helfer? Ich meine, es ist natürlich schwer, das zu pauschalisieren.
Aber das kommt immer ganz darauf an, wie das Jahr ist. Also wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr ziemlich viele Einsätze, weil wir da viele Stürme hatten, wo dann bei zum Beispiel der Hamburger Hochbahn oder auch selbst in der Feuerwehr gewisse Strukturen einfach nicht geschaffen waren. Also wir müssen natürlich jetzt gucken, Klimawandel ist ja ein Begriff und gewisse Extremwetterlagen treten häufiger auf momentan. Da stößt halt dann die Berufsfeuerwehr und auch die Freiwillige Feuerwehr zunehmend an ihre Grenzen und dadurch kommen wir auch immer öfter ins Spiel durch unser Spezialequipment, was wir auch haben. Aber es ist trotzdem überschaubar. Also das ist, manchmal kann man sich die Einsätze an einer Hand abzählen. Das kommt auch immer darauf an, das THW ist in Fachgruppen gegliedert. Nicht jede Fachgruppe hat gleich viele Einsätze. Das ist halt unterschiedlich, je nachdem, was halt los ist. Also wir haben zum Beispiel eine Räumgruppe, die hat einen Kettenbagger. Der wird oft von der Feuerwehr alarmiert, weil die selber so etwas nicht haben. Und der ist dann dafür da, zum Beispiel brennende Hallen niederzureißen, also kontrolliert zumindest, damit man halt an die Glutnester rankommt, um da besser abzulöschen.
Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, wenn ich Mitglied im THW oder Helfer im THW sein möchte?
Ja, eigentlich gar nicht mal so viele. Also wir sind offen für Menschen aller Herren Länder, wenn man das so möchte. Einzige Voraussetzung ist mindestens 6 Jahre für unsere Minigruppen, mindestens 10 Jahre für die Jugendgruppen und vor Endung des 18. Lebensjahres, so heißt das immer so schön im Beamtendeutschland bei uns, für den aktiven Dienst. Dann muss man eine Grundausbildung bei uns machen, die dauert in der Regel in den meisten Bundesländern oder auch mittlerweile in Hamburg ist das 1 Jahr Training. Dann wird man am Ende zu einer zentralen Grundausbildung eingeladen. Dort wird dann eine Prüfung abgenommen. Wenn man dann natürlich auch körperlich dazu geeignet ist, dann ist man halt aktiver Helfer. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, ich sag mal, mit körperlichen Behinderungen trotzdem mitzuwirken, weil wir verwalten uns natürlich auch selber auf Ortsebene. Verwaltungen, Küchen, sogenannte Stabsaufgaben, also auch da kann man halt mitwirken, wenn man, sag ich mal, körperlich nicht dazu in der Lage ist, aktiv in einer Einheit zu arbeiten.
Du bist ja jetzt seit knapp 20 Jahren Mitglied im THW.
Ja, fast.
Wie sind so deine Erfahrungen? Hast du irgendwelche Einsätze auch schon erlebt?
Ja, Einsätze habe ich diverse erlebt, auch schon jetzt relativ breites Spektrum. Ja, ob es jetzt zum Beispiel die Elbeflut war, ich glaube 2013 war das die letzte große. Da waren wir zum Beispiel in Dömitz unterwegs, das ist so der letzte Zipfel von Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich ist unser Elbabschnitt Lauenburg, da wird dann unser Ortsverband hingerufen. Da ist man dann natürlich dann 2 Wochen im Einsatz und das Schlimmste daran natürlich ist halt auch eher so dann diese Wartestellung, die man verfällt, weil man muss da relativ schnell so einen Deich sichern. Und dann wartet man auf den Scheitelpunkt der Flutwelle und dann stellt man fest, ob das Ganze hält oder nicht. Und dann werden gegebenenfalls halt weitere Maßnahmen eingeleitet oder man ist da halt fertig und fängt mit dem Rückbau wieder an. Ja, das sind natürlich dann, also das ist so eins der klassischen Szenarien. Das ist ja wirklich Katastrophenschutz. Andererseits, ich habe es ja vorhin angesprochen, Stürme werden immer häufiger und Bäume brechen, fallen auf Häuser oder versperren Straßen oder sonstiges. Da werden wir natürlich dann auch gerufen, wenn das Ganze dann zu sehr zu einer Überlastung der Feuerwehr führt. Oder eben, wie gesagt, wenn halt Spezialequipment gefragt ist, weil halt die Feuerwehr dann irgendwann halt auch limitiert ist in dem, was sie machen kann. Und da haben wir natürlich entsprechende technische Ausstattung, um damit zu helfen. Zum Glück bisher das Ganze immer unter der Prämisse, dass bei uns noch kein Menschenleben in Gefahr war, also nicht unmittelbar in dem Moment, wo wir dort agiert haben. Das ist immer so das, was ich meinen Helfern halt auch wünsche, dass sie niemals in so eine Situation kommen müssen. Natürlich trainieren wir genau dafür, aber ich glaube, also nicht nur die körperliche, sondern auch vor allem die psychische Belastung, damit dann auch später wieder umzugehen, ist natürlich eine ganz besondere, die auch Leute im Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr natürlich dann wiederum ganz anders erfahren, die mit sowas konfrontiert werden.
Wir haben ja eben schon angesprochen, es gibt mehr als 16.000 Junghelfer. Was bedeutet Jugendausbildung im THW?
Ja, für uns ist Jugendausbildung essentiell wichtig. Wir sind zwar eine Behörde. Man sollte jetzt meinen, dass das eigentlich dann alles ganz einfach für uns wäre. Aber wir, dadurch, dass wir halt auch ehrenamtlich engagiert sind, brauchen wir halt einen Zulauf, stetigen Zulauf an Helfern. Weil Helfer irgendwann ausscheiden, ob es nun beruflich ist, altersbedingt, körperlich, wie auch immer. Und früher, als es die Wehrpflicht noch gab, hatte man natürlich immer noch die, die zivildienstleistenden Leute. Die mussten dann, glaube ich, bei uns 6 oder 7 Jahre sich verpflichten. Und am Ende dieser Verpflichtungszeit, weil man halt so eine lange Zeit beim THW verbracht hat, ist der ein oder andere dann halt auch immer hängen geblieben. Und so haben wir natürlich für einen stetigen Zufluss an neuen und auch Althelfern gesorgt. Mittlerweile ist das halt nicht mehr so und die Freiwilligenraten gehen halt immer weiter zurück und deswegen können wir halt nur, genau wie in der Wirtschaft auch, durch eigene Ausbildung von neuen Helfern dafür sorgen, dass wir weiterhin leistungsstark sind und auch da sein können, wenn man uns braucht.
Also Nachwuchsprobleme, eins der größten Themen bei euch oder gibt es noch andere Herausforderungen?
Es gibt bestimmt auch andere Herausforderungen, aber ich würde sagen, dass das Zentrale ist. Also natürlich ist, auch wenn wir eine Bundesbehörde sind und natürlich einen eigenen Haushalt zugewiesen bekommen, anders als vielleicht andere Vereine oder dergleichen, die natürlich sich selber irgendwie finanzieren müssen durch Mitgliedsbeiträge, geht es uns da gut. Das ist allerdings dafür da, um den täglichen Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, Kameradschaftspflege, die halt auch sehr wichtig ist, die wird halt oftmals eigenständig organisiert. Da zahlen dann die Helfer einen gewissen Beitrag. Es gibt einen sogenannten Helferverein, der die Jugend und die Arbeit der technischen Züge halt unterstützen soll. Und die Jugend selber hat halt auch solche Landesjugendorganisationen und auch eine Bundesjugendorganisation, die natürlich auch dafür da sind, da Gelder bereitzustellen. Aber ich würde sagen, dass das primäre Thema halt wirklich ist, dass wir mehr Jugendliche, mehr Erwachsene brauchen, die sich freiwillig engagieren wollen. Und bei Jugendlichen ist natürlich immer das Problem, ich sage immer so gerne, die Pubertätszeit muss halt ausgesessen werden und wenn sie dann noch da sind, dann bleiben sie auch.
Ja, ist ja natürlich auch ein schwieriges Alter. Wenn sie mit 10 anfangen, dann sind sie hoch motiviert, dann ist natürlich die Begeisterung für Technik groß und so mit 14, 15 erkennen ja dann gerade die Jungs, dass es dann halt auch noch ein anderes Geschlecht gibt und dann solche jungen Leute bei der Stange zu halten, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ja. Finanziell steht ihr ja im Vergleich zu den Vorjahren extrem gut da, ja. Dank ja sehr partnerschaftlicher Zusammenarbeit von Stefan Meyer aus Bayern und Johannes Kaas aus Hamburg und da haben ja auch viele andere noch im Finanzausschuss mitgewirkt, sind ja die Mitglieder dieses Jahr für euch wieder erhöht worden. Von daher an der Stelle nochmal vielen Dank für das Engagement der Politik in dem Bereich.
Ja, auf jeden Fall. Also das müssen wir echt sagen, das hat ganz schön geholfen. Man merkt, dass jetzt die Einflüsse, die das gehabt hat, merken wir jetzt ganz stark. Also es sind jetzt neue Fahrzeuge verfügbar, die Haushaltsmittel, die jährlichen wurden aufgestockt und das merkt man, das hilft.
Ja. Ich glaube auch, dass ehrenamtliche Arbeit dadurch auch erst richtig gewertschätzt wird, wenn man den Leuten das richtige Equipment auch an die Hand gibt. Der ehemalige Bundesinnenminister Herr Schilly hat mal bei einer Veranstaltung gesagt, das THW wäre das Juwel seines Innenministeriums. Und darauf gab damals ein Hamburger ihm so eine kleine Replik und hat gesagt, aber denken Sie doch dran, jedes Juwel kommt nur richtig zur Geltung, wenn es in der richtigen Fassung sitzt. Und das fand ich gut. Und damit ist, glaube ich, auch ein langer Prozess der Nachfinanzierung angestoßen worden. Und so, dass wir da jetzt, glaube ich, auch in guten Bereichen für das technische Hilfswerk unterwegs sind. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer Katastrophenschutzorganisationen, die natürlich auch sehr tolle Arbeit leisten, die aber auch ihre eigenen finanziellen Probleme haben. Aber Marcel, vielen Dank für deinen Einblick da. Wie können Menschen euch helfen? Wie kann man Helfern helfen?
Helfern helfen, also ganz klar eigentlich mitmachen ist das große Thema. Aber auch wenn man, also das haben wir auch immer wieder erfahren, aber ich denke mal, dass das trotzdem auch gesagt werden sollte, wenn wir im Einsatz sind, ist das natürlich auch immer wieder schön, gerade im Großschadenslagen, die ersten 24 Stunden bis 48 Stunden sind so die schwierigsten. Da gilt es halt auch für das THW oder andere Organisationen, eine Infrastruktur aufzubauen. Und natürlich ist man dann in Gebieten, gerade bei Flutkatastrophen, wo es den Leuten gerade um ihr Hab und Gut geht. Aber wenn man dann bereitsteht und einen Kaffee anbieten kann oder irgendwie die Leute ihre Brötchen oder Brote noch zusammensammeln, um den Leuten dann nochmal eine Schnitte zu schmieren, das sind dann auch die schönen Momente, wo man natürlich dann auch nochmal so mithelfen kann, wenn man nicht selber mitmachen möchte oder kann, dann auch für die Leute da sein und vor allem auch das Verständnis haben. Also nicht irgendwie sich beschweren, warum das jetzt so laut ist und muss das mitten in der Nacht sein, hier mit Blaulicht lang zu fahren. Das sind leider auch so Sachen, denen man da gegenübersteht, sondern einfach vielleicht auch das Verständnis zeigen, weil diese Leute sind jetzt auch gerade nicht bei ihren Familien, sondern sorgen halt dafür, dass es anderen Leuten gut geht.
Sind die Freistellungen durch die Arbeitgeber ein Thema? Also das hört man ja immer wieder, dass es gibt ja schon seit Jahren Gesetze dafür, aber ja. Dass man da schon hin, also in der einen oder anderen Branche schon hinschaut und sich dann halt auch, stelle ich jetzt jemanden ein, der ehrenamtlich als Helfer engagiert ist, oder mache ich es lieber nicht? Kennst du so solche Fälle?
Ja, es ist leider immer mehr Thema. Also ich höre das halt von unseren Althelfern, dass das früher halt ganz anders akzeptiert war bei den Arbeitgebern. Das Gute ist ja, bei uns ist das ja auch zum Glück eine Sache, über die gar nicht diskutiert wird. Das erfahre ich aber bei vielen meiner Helfern halt anders. Also die haben manchmal sogar die Scheu, das überhaupt anzusprechen, weil sie dann Angst haben, dass das in der Probezeit ein Problem sein könnte. Und darüber hinaus ist dann so, ja, wenn es denn nicht zu oft passiert, ist es okay. Das können wir aber nicht steuern. Und das ist immer schwierig, ohne Frage. Aber das ist natürlich, wenn da die Akzeptanz wieder etwas größer wäre bei den Arbeitgebern, dann denke ich mal, profitieren wir alle am Ende des Tages davon.
Auf jeden Fall. Und es hilft ja auch nicht zu sagen, nur 2 Katastrophen im Jahr, bitte. Das wäre natürlich schön, aber das funktioniert ja
nicht. Wäre schön, eine Befristung.
Findet ihr beiden, dass ehrenamtliche Arbeit oder ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft ausreichend gewürdigt wird?
Ich habe die ganze Zeit gedacht, bei dem, was Marcel geschildert hat, der Fokus der Gesellschaft ist einfach so enorm, habe ich das Gefühl, auf Maximierung, auf Gewinn, auf wirtschaftlichen Erfolg gesetzt, dass es mir unmittelbar nachvollziehbar erscheint, was er sagt über das Abnehmen der Akzeptanz bei Arbeitgebern, die es vielleicht persönlich auch gerne zulassen würden, aber irgendwie in diesem Konkurrenzdruck wird es dann schwierig, Mitarbeiter zu beschäftigen, die von heute auf morgen plötzlich wegfallen könnten. Also wenn eine unserer Kinderkrankenschwester sagen würde, nee, morgen kann ich nicht zum Dienst, ich muss meinem Ehrenamt nachgehen, wäre ja auch schwierig. Also ich finde das eine problematische Situation insgesamt. Ich glaube, dass das Ehrenamt noch viel mehr Akzeptanz bekommen könnte und dass es vielleicht sogar auch institutionalisiert werden könnte, indem solche freiwilligen Jahre zum Beispiel im Laufe des Lebens nochmal dazwischen geschaltet werden könnten. Das wäre doch eine klasse Sache. Ich habe die Jungs von dem THW, die ich kennengelernt habe, bei der Sternbrücke, aber auch in Lüchow-Dannenberg, im Hitzacker waren die auch viel unterwegs, auf der Elbchaussee haben sie die Bäume beiseite geräumt. Ich habe das bei diesen Stürmen in den letzten Jahren, ich habe das immer sehr, sehr bewundert, dieses Engagement. Und finde, eigentlich würde es uns allen doch unglaublich gut tun, wenn wir irgendwann im Laufe unseres Berufslebens mal nicht nur ein Sabbatical machen würden, sondern mal ein Jahr was ganz anderes und uns solchen Aufgaben widmen. Aber das ist natürlich eine Träumerei. Aber ich finde, eigentlich sind wir ja alle Teil dieser Gesellschaft und auch mitverantwortlich für diese Gesellschaft. Und das Gefühl, mitverantwortlich zu sein für diese Gesellschaft, könnte man dadurch eigentlich nur verstärken.
Ist ja gerade in der Diskussion der Bundesdienst, ob der jetzt kommen soll oder nicht, gibt ja da verschiedene Meinungen. Wäre das für euch wieder etwas beim THW, Marcel, wo du sagen würdest, ja, wenn das ein verpflichtendes Dienstjahr gäbe, das wäre für uns ein Gewinn? Oder würde das eher vieles in eurer, sagen wir, auch Organisationskultur konterkarieren?
Ich glaube, dass das aus meiner Sicht schon sinnvoll wäre. Man hat es damals an der Wehrpflicht gesehen. Leute, die nicht zum Militär gehen wollten, konnten halt Zivildienst leisten oder halt beim Technischen Hilfswerk mitwirken. Und das war gut für alles, was damit aufgebaut wurde. Und ich glaube, wenn so ein Bundesdienst wirklich auch jeden mit einschließt, ob Männer oder Frauen, ob Leute mit Migrationshintergrund oder ohne, dann ist das eine Maßnahme, die auch zur Integration in der gesamten Bevölkerung mitführt, also oder mitwirkt. Ich merke das halt, wie gesagt, wir haben einen unglaublich niedrigen Anteil an Frauen beim Technischen Hilfswerk und wir kämpfen seit Jahren dafür, dass der Anteil größer wird. Und ich denke mal, dass man durch solche Maßnahmen natürlich auch dafür sorgen könnte, dass auch die Frauen die Chance bekommen, mitwirken zu können. Dass die vielleicht auch gar nicht noch drüber nachgedacht haben, eine Möglichkeit finden, sich da irgendwo zu engagieren. Ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass es weniger ehrenamtliche Frauen gibt als Männer, aber gerade zumindest beim Katastrophenschutz oder auch, denke ich mal, bei der Feuerwehr sind das natürlich Probleme, mit denen wir uns beschäftigen. Also von daher, ich würde sowas auf jeden Fall begrüßen.
ich denke ja, es gibt ganz viele offizielle Ehrungen. Also der Bundespräsident ehrt, die Bürgermeister auch in Hamburg wird das Ehrenamt immer mal wieder geehrt und dann werden Leute eingeladen. Das ist auch wichtig und ist auch schön, aber das dient irgendwie ja nicht der Verankerung in der Gesellschaft. Und deswegen dachte ich so, ein bisschen mehr untermischen und für alle ist als ganz normale, regelmäßige Übung einführen im Leben, dass sie irgendwie einen Beitrag zu der Gesellschaft, in der sie leben, leisten sollten.
Ich würde es großartig finden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin sehr kritisch eingestellt, was unsere derzeitige gesellschaftliche Verfassung angeht. Jetzt nicht, weil ich das alles anzweifle. Ich finde, dass die Grundfesten unserer Gesellschaft, also das Grundgesetz, dann eine freiheitlich tolerant orientierte Weltordnung, so wie wir uns unser System vorstellen, das ist sehr gesund, das ist sehr, auch sehr stark, das ist auch in jedem Fall schützenswert. Ich sehe aber auch, dass wir in vielen Fällen völlig falsche Vorbilder haben. Völlig falsche Vorbilder. Wenn ich mir das mal angucke, ne, in dieser Jugendkultur, ne, Leute bei Instagram, die nichts geleistet haben in ihrem Leben, außer einmal am Tag irgendwelche Duckface-Fotos oder irgendwelche, was auch immer für Grimassen da reinhalten, tollen Filter aussuchen und dann von Millionen Menschen dafür gefeiert werden. Das sind 1,5 Millionen Follower, weil eine 21-Jährige jeden Tag irgendwie so ein leicht sexy Bild ins Internet stellt. Und die feiern die dafür. Und die verdient damit Geld. Die kann damit ein gutes Leben führen. Ja, gibt es natürlich auch andere. Und ja, natürlich sind die ja manchmal auch ganz sozial eingestellt und machen bestimmt auch ganz viel und. Aber eigentlich richtig was für die Gesellschaft geleistet haben die nicht. Aber das sind dann so die Idole. Ne? Das sind dann irgendwelche YouTuber, die dann irgendwelche witzigen Videos ja bestimmt auch machen oder irgendwelche anderen Retortenstars, wo ich dann einfach, ich verstehe das nicht. Das wird dann als Kunst verkauft. Das wird so als als Vorbilder dann halt auch so vor sich hergetragen von so einer Jugendbewegung. Die sucht sich ihre Vorbilder auch grundsätzlich selbst aus. Aber ich glaube, da kann man auch irgendwie nochmal andere Anreize schaffen. Und da tun wir uns als Gesellschaft im Moment überhaupt keinen großen Gefallen mit. Ne? Auch so im Hinblick, wie entwickelt sich das? Wie soll das denn in 5 Jahren werden, in 10 Jahren? Wenn halt eine Jugendkultur, die sonst immer dafür da war, Dinge auch in Frage zu stellen, aber mehr so auch als Korrektiv zu gelten. Ne? Und ich kann das Korrektiv im Moment nicht so richtig erkennen.
Ich glaube einfach, dass das Ehrenamt genauso wie die Politik ein Marketingproblem hat. Dass man hat es am Rezo-Video gesehen, wo dann halt so ein Influencer da eine ganze Partei irgendwie bloßgestellt hat, die da nicht wusste, mit umzugehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein Bashing da, um das mal mit den Worten aufzugreifen, gegen das Ehrenamt läuft, aber das Ehrenamt kann sich halt auch schwer vermarkten. Das ist das hip darzustellen und begehrenswert zu machen, das wäre natürlich eine Aufgabe, das irgendwie sicherzustellen, dass das attraktiv auf die Leute wirkt. Vielleicht Anreize dafür schaffen, also was man jetzt gerade gelesen hat, dass Soldaten und ich glaube andere öffentlich Angestellte oder nicht Angestellte, aber ich weiß nicht, ob es für die Feuerwehren gelten sollte, mit der Bahn irgendwie kostenlos zu fahren, das war jetzt irgendwie ja gerade ein Thema. Wenn man sowas natürlich irgendwie mit Vergünstigungen koppelt im öffentlichen Personennahverkehr für halt eben Ehrenamtleistende, dann hat das Ganze natürlich nochmal einen Reiz und diesen Reiz kann halt auch dann die Politik darauf Einfluss nehmen. Ich meine, die meisten öffentlichen Verkehrsmittel sind halt noch auch irgendwo von der Politik oder von öffentlichen Behörden gesteuert, zumindest, oder haben zumindest Einfluss drauf.
Naja, die Medien, die jetzt so unseren Alltag so sehr stark prägen, anders als noch vor 10 Jahren, das ist ja eine rasante Entwicklung, sorgen ja auch enorm für eine ständige Selbstbetrachtung und Selbstkontrolle und Selbstreflexion, würde ich nicht sagen, weil das wäre noch eine andere Ebene. Aber das ist ja auch so ein Mechanismus, der irgendwie dazu angetan ist, sich ständig selbst zu beobachten, zu korrigieren, aber mehr so Aussehen und Hip-Hop-Style und ich weiß nicht was alles. Und das stellt ja das Individuum nicht so sehr in eine Gemeinschaft und guckt, was kann das Individuum in dieser Gemeinschaft sein und dazu beitragen und wo führt das die Gemeinschaft dann hin. Ich habe immer manchmal so das Gefühl, es wird demnächst auch irgendwann mal kippen, weil die Sinnlosigkeit, die da drin steckt, also ich bin genauso fassungslos, wie du eben klangst. bei deiner Schilderung, Merlin, bin ich genauso fassungslos und habe immer das Gefühl, vielleicht träume ich das nur oder wünsche mir das, dass es kippt, weil so viel Sinnlosigkeit ist ja schwer auszuhalten eigentlich auf Dauer. Also wenn ich gar nicht das Gefühl habe, ich kann irgendeinen Beitrag leisten, ob jetzt in meiner Familie oder in meinem Dorf oder in meiner Stadt oder in meinem Land, weiß ich nicht, wo die Seele dann hinreisen soll.
Und genau das meine ich damit, ne? Wo sehen wir uns in den 5 oder in 10 Jahren? Und es ist halt so, dass da eine Generation also emotional inhaltsleer groß wird. Ja, da wird sich betäubt mit irgendwie freshen Bildern aus dem Internet. Also ne, ich bin es ja auch nicht selbst, sondern ich lege Filter über mich. Ja, ich bin schockiert, an Orte zu reisen, die ich bei Instagram gesehen habe und die dann gar nicht so toll aussehen wie auf diesen Bildern. Ja, also man lebt da ja schon in einer ziemlichen Illusion, glaube ich, auch so ein bisschen reflexhaft die eigenen emotionalen Bedürfnisse zu unterdrücken, ne? Die eigene Leere, die man ja auch sehr wohl fühlt, aber dann halt irgendwie zu kaschieren und auch ein Stück weit zu betäuben. Aber das wird ja nicht ewig gut gehen. Irgendwann bricht es sich ja Bahn. Irgendwann merke ich doch auch, dass da ein Loch ist, was Dinge in sich einsaugt. So funktioniert Psyche am Ende des Tages ja auch. Ne? Und ja, das macht es auch so schwierig. Marcel, was du gesagt hast, ne? Ehrenamt ist halt nicht sexy und das ist ganz schwer, das zu vermarkten. Ja, das liegt aber daran, dass natürlich auch diese Ehrenamtliche, es ist Arbeit, ne? Das muss man ja auch einfach mal sagen. Ich gehe am, ich weiß nicht, wann habt ihr Dienst, Dienstag oder Donnerstag, bin ich abends, ich sag mal 18 Uhr beim Dienst und dann habe ich 3 Stunden Ausbildung. Da werde ich 3 Stunden nicht bespaßt, sondern ich muss 3 Stunden lernen nach einem Arbeitstag. So, und ich mache das vielleicht, weil mir das auch inhaltlich Spaß macht und weil ich mich da auch nochmal selbst weiterentwickeln will, ohne Frage. Aber natürlich ist das Arbeit, das kostet auch Überwindung, weil diese 3 Stunden wollen auch Anfang Dezember geleistet werden und nicht nur im Sommer, wenn das Wetter gerade schön ist und es sowieso toll ist, draußen zu sein. Und die Arbeit, ob das jetzt im Hospiz ist oder in freiwilligen Betreuungsstationen, die sich um ältere Leute oder um Obdachlose kümmern, natürlich ist da auch viel Überwindung drin und viel Arbeit. Aber das, was man, glaube ich, noch ein bisschen mehr hervorheben muss dabei, ist doch aber gerade das Sinnvolle an dieser Tätigkeit, der Ausgleich auch vielleicht zu dem manchmal auch sinnentleerten Job. Wie viele Leute sind denn in der heutigen Arbeitswelt fassungslos, wie sinnentleert ihre Tätigkeit eigentlich ist? Gibt ja Leute, die haben jeden Tag die gleichen Akten da, die machen jeden Tag 100%ig dasselbe. Das ist halt, zieh ran, klapp auf, tu rein, schieb weg. Vielleicht anders skaliert, aber irgendwie so, das fällt mir dazu auch oft ein. Und wenn man dann als Ausgleich aber eine sinnvolle Tätigkeit hat, wenn ich weiß, okay, ich stehe hier, um irgendwann Menschen helfen zu können oder ich helfe jetzt direkt Menschen, dann ist das ja was Tolles. Und ich glaube, das muss man ein bisschen mehr hervorheben. Ne? Und halt auch der Gemeinschaftssinn. Ich glaube, das Thema Kameradschaft spielt natürlich auch in den Hilfsorganisationen eine Rolle und auch das Thema Gemeinschaft jetzt in den Hospizen oder auch in Fußballmannschaften. Das ist ja etwas, was man sich aber durch diese Arbeit auch verdient. Und ich glaube, da muss man nochmal schauen, wie kriegt man das vielleicht noch ein bisschen besser kommuniziert, weil irgendwie mit Bildern bei Facebook von ich keine Ahnung, irgendeine Deichschutzübung oder sowas, ne, das haut ja natürlich niemanden um, also gerade wenn nicht das unbedingt. Wetter schlecht ist. Ne? Angenommen, wir könnten jetzt mal eine To-Do-Liste für die Gesellschaft aufmachen für das nächste Jahr, 2020. Unsere Wünsche an, sagen wir mal, die Hamburger Gesellschaft, wir wünschen uns von euch, was sind so unsere Aufgaben für nächstes Jahr?
Da muss ich jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen nachdenken. Das ist gar nicht mal so leicht zu formulieren. Also ein Stück weit ist es halt Akzeptanz und Respekt gegenüber den Leuten, die was leisten. Das, sowas wird ja auch ganz gerne mal irgendwie belächelt oder sowas. Also man merkt es ja auch auf der Arbeit, dass viele sich immer fragen, das machst du und auch noch unentgeltlich. Warum? Hast du nichts Besseres zu tun in deiner Freizeit? Ich glaube, solche Sprüche sollte man sich kneifen, sondern dass eher dann mit einem gesunden Respekt, nicht mit Huldigen oder dergleichen, aber mit einem gesunden Respekt einfach das betrachten und sagen, danke, dass du das machst. Im Zweifelsfall auch wirklich mitmachen. Ich denke, dass viele Leute für sowas auch noch Freizeit übrig haben. Das Mitmachen und Respekt, das wären jetzt so meine 2 großen Wünsche, ja.
Ja, für mich wäre es, glaube ich, innehalten tatsächlich, was du am Anfang gerade auch gesagt hast, Marcel. Innehalten und schauen, wie es dem Nächsten geht. Unsere Familien in der Sternenbrücke haben das große Problem, solange ihr Kind lebt, dass sie sich allein fühlen mit dieser Problematik. Und wenn das Kind verstirbt, befinden sie sich in einer langen Zeit der Trauer, in der sie oft erst recht sich von der Gesellschaft getrennt fühlen. Und das Gefühl haben, eigentlich können die Menschen gar nicht verstehen, was in ihnen vorgeht. Das stimmt vielleicht auch. Und jetzt komme ich auf das zweite Stichwort von dir. Du hast tolle Stichworte gegeben. Vielen Dank. Die Akzeptanz dessen, dass andere Menschen einen anderen Lebensweg gehen und dass ich aber hinschauen kann, dass ich es akzeptieren kann, dass ihr Lebensweg ein anderer ist, dass ich weder mit überschnellem Trost noch mit überschnellem Ach wird schon noch mit überschnellem das Leben muss aber weitergehen komme, sondern dass ich ihnen das Gefühl geben kann, ich akzeptiere, dass ich trage deine Situation mit und hoffentlich kommen wir eines Tages dann damit einen Schritt weiter. Aber wir kommen nur weiter miteinander, wenn wir diese Akzeptanz füreinander und den Respekt füreinander aufbringen.
Oh, das kann ich nur unterstreichen. Das ist wirklich so ein Riesenthema und das muss ich auch sagen, ich gehe jetzt ein bisschen auf die 40 zu und ich weiß immer nicht, ob ich denn so altersstieselig werde oder...
Ein bisschen klingt ganz, ganz toll.
Ja, aber man merkt das ja dann schon, dass, also ich sehe jetzt Dinge anders als vor 10 Jahren, das ist auch völlig normal, aber dieses andauernde Verurteilen, ne? Also irgendjemand sagt irgendwas und das wird dann auf eine Goldwaage gelegt und da mischt man sich dann halt gleich ein, anstatt einfach auch mit der Meinung des anderen mal leben zu können, ohne gleich in so einen missionarischen oder bewertenden Eifer zu verfallen, sondern das auch einfach okay zu finden. Man muss dann nicht immer ein riesen Thema draus machen, sondern den anderen einfach auch für seine Andersartigkeit auch respektieren können. Ne? Natürlich jetzt mal ausgenommen, wenn da irgendein Extremismus bei ist, wo wieder die Freiheit anderer Menschen irgendwie eingeschränkt werden soll. Das geht natürlich nicht, aber da beschäftigen wir uns ja irgendwie viel zu sehr mit unseren eigenen Befindlichkeiten manchmal auch. Das würde ich halt auch schön finden. Also so ein bisschen die Akzeptanz. Und ich würde es toll finden, wenn jeder so ein bisschen an sich arbeitet, ein bisschen bessere Laune, ein bisschen mehr Glück in die Gesellschaft und in unsere Gemeinschaft zu bekommen. Einer meiner besten Freunde, der hat etwas sich ausgedacht, um Menschen glücklich zu machen. Das kostet ihnen jede Woche ein paar Cent. Der sammelt nämlich immer 1-Cent-Stücke. Und die hat er immer in seinen Jackentaschen. Und wenn der irgendwo längs geht, schmeißt er immer diese Cent-Stücke irgendwie auf dem Gehweg oder auf dem Bahnsteig oder so. Und ich habe das irgendwann mal gesehen. Ich sage, was hast du denn da gemacht? Und er sagt, naja, ich kaufe gerade Glück. Ich sage, wie, du kaufst gerade Glück? Ja, Glück kostet 1 Cent. Überleg mal, wie du dich freust, wenn du 1 Cent findest. Das ist immer irgendwie toll. Man freut sich, oh, guck mal, ein Glückscent, und dann hebt den auf. Und das ist ja, ob man dann lächelt oder nicht, aber das ist dann so ein Impuls, wo man dann halt...
Der war gestern da, wo ich längst gegangen bin. Gestern habe ich einen aufgehoben.
Ich habe heute vor dem Parkautomaten in der Europapassage auch 1 Cent gefunden und habe mich gefreut. Und deswegen, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Fangt jetzt bloß nicht alle an, 1 Cent irgendwie in die Welt zu schmeißen oder so. Aber das nur so ein bisschen als Beispiel auch, was einfach möglich ist. Ne? Kleine Dinge, sich irgendwie einfach mal zu überlegen. Ich nehme mir einfach mal auch planvoll vor, ich arbeite mal dran, dass es anderen Menschen besser geht. Und ob ich jetzt ehrenamtlich tätig werde oder ich fighte vielleicht nicht den nächsten Kampf auf der Arbeit einfach nur aus Prinzip aus oder wo ich denn auch immer bin, sondern ja, ich lächle vielleicht auch mal. Ist auch einer der Gründe, warum ich ganz, ganz ungerne Bahn fahre, ist halt einfach, wenn ich morgens in der Bahn sitze und da in diese Gesichter gucke, wo ich dann halt frage, was ist denn mit euch los? Wir haben Dienstagmorgen. Es kann euch doch nicht allen so schlecht gehen, wie ihr gerade guckt. Ja, aber da tun wir uns dann halt auch, glaube ich, mit diesem Hang zum Individualismus manchmal nicht gut, weil wir uns dann ganz doll mit uns selber beschäftigen und dann oft aus dem Augen verlieren, wie gut es uns einfach geht. Und das würde ich so in Summe schön finden. Ein bisschen Respekt für die Andersartigkeit, ein bisschen daran arbeiten, dass man andere Menschen glücklich macht und ein bisschen weniger Individualismus, ein bisschen mehr Gruppengedanke. So, das wären so meine 3 Dinge, die ich auf so eine Liste noch aufschreiben würde. Ja, zum Abschluss möchte ich vielen Dank sagen für euer soziales Engagement, für eure Tätigkeiten, natürlich stellvertretend für all die Helferinnen und Helfer im Kinderhospiz, im Technischen Hilfswerk, aber auch stellvertretend für all die anderen Ehrenamtlichen in unserer Gesellschaft, ob das jetzt Trainerinnen oder Trainer sind, ob das Betreuerinnen sind, ob das Leute in der Obdachlosenhilfe sind, ob das was auch immer man noch ehrenamtlich so tun kann, am Ende selbst die Leute, die anderen Leuten das Angeln beibringen, opfern ihre Freizeit für Gesellschaft und dafür ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Grundsätzlich ist es natürlich immer ganz schnell und ganz einfach, vor allen Dingen Danke zu sagen. Wir von der SITRA haben uns da letzte Woche ein bisschen was ausgedacht. Das ist so ein bisschen aus einer Nachmittagslaune geboren worden. Aber wir haben für all die Ehrenamtlichen mal gesungen. Nicht, weil wir das besonders gut können, wie ihr gleich hören werdet, sondern weil es auch einfach nur die Überwindung ist und wir auch zeigen wollten, das ist uns so wichtig, dass wir solche Dinge machen. Wir spielen das gleich ein bisschen an. Auf Facebook wird es nachher ein ganzes Video geben, auch mit einer ganz schlimmen Ansage von mir vorweg, da kann ich mich nur jetzt schon entschuldigen, aber es war schon spät abends, das Licht war nicht so richtig toll und ich war auch emotional ein bisschen von dem ganzen Thema ergriffen, deswegen seht mir die Ansage bitte nach, aber hier ein Ausschnitt aus eurem Lied. Und die restlichen Strophen kann man dann, wie gesagt, bei Facebook sich auch anhören. Vielen Dank für euer Engagement nochmal und vor allen Dingen vielen Dank, dass ihr heute hier in diesem Podcast mit dabei seid. Ich hoffe, dass wir damit auch wichtige Impulse so ein bisschen für unsere Gesellschaft, aber auch für das Ehrenamt setzen konnten. Und zum Abschluss dieser Sendung im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sitra Weihnachtsgruß. Liebe Logistikerinnen und Logistiker, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Ehrenamtliche, das Jahr nähert sich seinem Ende. Die Weihnachtszeit ist überall spürbar. Tannenzweige, Kerzen, Lebkuchen und natürlich auch Glühwein sind die Zeichen einer besonderen Jahreszeit. Alles verlangsamt sich. Der Schub des Jahres lässt nach und wir freuen uns auf eine besinnliche Zeit mit Freunden und der Familie. Die Kinder sind aufgeregt, die Erwachsenen manchmal gestresst. Aber oft gibt es diese Momente, in denen alles still wird. Die Kinder spielen irgendwann im Nebenzimmer und am Tisch sind auf einmal alle Erwachsenen ruhig. Keiner sagt etwas. Es ist keine peinliche Stille. Vielmehr ist es so, als ob die Welt einen Moment auf Pause steht und es einfach reicht, dass man von lieben und geliebten Menschen umgeben ist. Perfekte Momente sind so oder so ähnlich. In einigen Kulturen erzählt man sich, dass in solchen Momenten ein Engel anwesend ist und deshalb keiner spricht. Ob man das glaubt oder nicht, wir finden, der Gedanke hat etwas Schönes und etwas Hoffnungsvolles. Man kann sich dann vorstellen, dass es jemand ist, der uns viel zu früh genommen wurde. Oder dass es der Gedanke eines geliebten Menschen in der Ferne ist, der uns gilt. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich wissen. Wir wünschen euch solch perfekte Momente. Euch und euren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr viel Kraft, Gesundheit und vor allem Freude. Euer Team der Sitra-Spedition. Bleibt entspannt und kommt gut und besinnlich durch die Weihnachtszeit. Tschüss.